Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur 7. Vorlesung von Computing und Commoning für den 4. Juni 2021. In der letzten Vorlesung habe ich den bisherigen Verlauf zusammengefasst und gegen Ende angefangen, die bisher kaum beschriebene Zeit nach 2010 zu ergänzen, wobei dies sicherlich ein schwieriges, nur unvollständig zu bewerkstelligendes Vorhaben wird. Zuletzt ging es um das ununterbrochene Commoning, das aktuell von Markus Meindl, Robert Waltermatt und weiteren erprobt wird. Laut meinem Verständnis dieses Projekts wird hier Commoning aus dem Alltag heraus gedacht, das heißt gewissermaßen aus der Mikro- und Mesoebene einzelner Gruppen und Gemeinschaften heraus. Gemeint sind hier einerseits die Ebenen der menschlichen Handlungen, Interaktionen und Bedürfnisse, andererseits aber auch jene Ebenen der elektronischen, elektromagnetischen, mechanisch-akustischen, optischen und anderen Signalen, die durch Medien der Speicherung, Übertragung und Prozessierung menschlich wahrnehmbar gemacht werden können. Nach dem Philosophen Felix Guattari lässt sich die Mikroebene der Handlungen auch als Mikropolitik beschreiben. Wie ist Macht in menschlichen Konstellationen etwa die traditionelle bürgerliche Familie eingeschrieben? Hier gibt es zahlreiche Arbeiten der poststrukturalistischen politischen Theorie in der Therapie, aber auch in der Managementliteratur, nur um einige Felder zu nennen. Parallel dazu haben sich Medienwissenschaftlerinnen wie Alexander Galloway, Wolfgang Ernst und jüngere gleichaltrige Kollegen wie Florian Sprenger mit den Mikro- und Mesooperativitäten digitaler Systeme beschäftigt. Dies ist wie gesagt auch der Bereich der Kommunikationsprotokolle wie Wi-Fi oder Bluetooth, der Algorithmen und technologischen Regeln. In dieser Vorlesung möchte ich diese Ebenen vor allem in Bezug auf das Commoning und die Peer Production, also die Produktion durch Gleiche, für Gleiche, weiter ausleuchten und beziehe mich dabei auf einschlägige Kapitel des neu erschienenen Handbooks of Peer Production. Zu bemerken ist hier, dass dieses 400-seitige Handbuch einen wichtigen Beitrag für die Theoretisierung und Verwissenschaftlichung der Produktion durch Gleiche für Gleiche bildet und als Resultat der Netzwerks- und Diskurstätigkeit des 2011 gegründeten Journal for Peer Production zu betrachten ist. So verstanden wird dieses Handbuch auch für das Formulieren einer Medientheorie des Commonings hilfreich sein. Für die Vorlesung hier nun relevant sind, wir erinnern uns, vor allem Aspekte der Mikro- und Mesoebene. Und so beginne ich mit den Motivationen der Peers, der Gleichen oder der Genossinnen, die jene dazu bewegen, sich einem Peer-Production-Projekt anzuschließen, deren Aufgaben und die damit einhergehenden Handlungen und Interaktionen zu tätigen. Die Management- und Betriebswirtschaftswissenschaftler Sebastian Späth und Sven Niederhöfer fassen im Kapitel User Motivation in Peer Production diverse individuelle Motivationen zusammen, die von intrinsischen wie Ideologie, Altruismus, Verbundenheit, Freundschaft, Genuss und Spaß über internalisierte extrinsische wie Reputation, Gegenseitigkeit, Lernen, Eigennutz bis hin zu rein extrinsischen wie Bezahlung, Karrierenutzen, Motivationen reichen, wobei die Grenzen zwischen diesen Kategorien manchmal etwas verschwimmen können. Dabei unterscheiden sie auch die Aufgaben, die innerhalb eines produktiven Netzwerks oder einer Gemeinschaft an- und entstehen, zugegebenermaßen etwas grob, in beliebte einerseits und unbeliebte profane Aufgaben andererseits. Ich erinnere daran, dass beim ununterbrochenen Commoning diese Aufgaben als Muster oder Instruktionen betrachtet werden, die aber zuvor definiert werden müssen, je nach den Bedürfnissen. Profane Arbeiten dienen eher der Aufrechterhaltung und der Versorgung von Infrastrukturen und die beliebten Aufgaben wären eher solche, die je nach Situationen neu auftauchen. Wer welche Aufgabe übernimmt, ist nun mit der Motivation der Genossinnen gekoppelt. Um diese diversen Motivationsarten zu fördern, werden dabei auch institutionelle Rahmenbedingungen bzw. das Konzept der Institution wichtig. Dazu ergänzend ziehe ich später das Kapitel Social Norms and Rules in Peer Production, verfasst vom Kommunikationswissenschaftler und Mitherausgeber des Handbuchs Christian Penzoldt, heran. Davor möchte ich jedoch eines der vor allem im Bereich der digitalen Commons grundlegenden Institutionen, nämlich die Lizenz, umreißen. Dieses Unterfeld wird im Kapitel Open Licensing Peer Production durch die Rechtswissenschaftlerin Melanie Dulong de Rosnay beschrieben. Eine Lizenz, von lateinisch licet, es ist erlaubt, bezeichnet die Erlaubnis und Vorschrift, wie etwas genutzt, verarbeitet und verbreitet werden darf. Hier geht es also vor allem um die Nutzungsrechte der Commons. Lizenzen sind normativ und verkörpern damit Ideale. Entsprechend formuliert, garantieren sie für die Produktion der Gleichen für Gleiche und das Commoning wichtige Freiheiten. Ohne offene Lizenzen wie GNU-GPL für Software oder die Creative Commons für Daten und Formate wäre der Zugang, das mittlerweile weit verbreitete Wiederverwenden und Weiterverarbeiten von Produkten, Arbeiten und Projekten innerhalb digitaler Netzwerke nicht möglich. Denn das herkömmliche Urheberrecht verhindert all dies. Die GNU General Public License, verfasst 1989 zum ersten Mal, ist die älteste der freien Softwarelizenzen und gewährt einem, die Software auszuführen, zu studieren, zu ändern, zu kopieren und zu verbreiten. Diese Rechte, das heißt die Lizenz, müssen bei Weitergabe und Verbreitung beibehalten werden. Dieses Prinzip wird auch Copyleft genannt. Dagegen gibt es zahlreiche sogenannte freizügige Open-Source-Lizenzen, etwa die MIT oder die Apache-Lizenz, die weit verbreitet sind und das Wiedereinhegen vormals offengelegter Quellcodes ermöglichen. Leider werden diese freizügigen Lizenzen oft verwendet, weil die Angst besteht, dass mit einer GNU General Public License, falls das Projekt erfolgreich wird, die Aussicht, damit Geld zu verdienen, verloren geht. Um dem entgegenzusteuern, wurden seit ca. 2010 einige Lizenzen entwickelt, die das gemeinschaftlich-genossenschaftliche Teilen und Erwirtschaften erlauben, solange das Prinzip der Gegenseitigkeit erhalten bleibt. Beispiele dazu wären das Copyfarleft, die Copyfair, die Copyleft oder die Peer Production Lizenz. Bei der letztgenannten Lizenz dürfen nur andere gemeinnützige Genossenschaften oder Non-Profit-Organisationen die Software oder die Commons teilen und wiederverwenden, nicht aber kommerzielle Unternehmen, die ohne ausdrückliche Gegenseitigkeit Profite aus den Commons schlagen wollen. Auch die Copyleft-Lizenz mit zwei O geschrieben, wie die Kooperative, will heißen Genossenschaft, verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Wenn Daten, also nicht Quellcode, zu Commons werden, kommen die Creative Commons Lizenzen zum Einsatz, die 2001 zum ersten Mal verwendet wurde. Dabei wurden im Laufe der Jahre einige Variationen erstellt. Grundsätzlich muss immer die Urheberin genannt werden. Wenn ND für Non-Derivatives hinzugefügt wird, dürfen die Daten nicht geändert werden. Bei SA für Share-like schon, aber die Urheberin muss genannt werden. Wenn darüber hinaus noch NC für Non-Commercial steht, dürfen die Daten nicht verkauft werden. Soweit zu den Lizenzen. Im Kapitel Social Norms and Rules in Peer Production beschreibt nun der Kommunikationswissenschaftler und Mediensoziologe Christian Penzoldt auf einer etwas allgemeineren Ebene, dass Institutionen, ich zitiere, take shape of formal regulations, informal social norms, as well as shared actions and evaluations. Furthermore, institutions are encoded requirements and causes of activity embedded in software and hardware. Ende Zitat. Die gemeinschaftlich-solidarische Kooperativität von Peer Production, der Produktion von Gleichen für Gleiche, wird durch formale Regeln und informelle Normen gezeitigt, geschaltet und institutionalisiert. Dabei bezieht sich Penzoldt auf den Organisationssoziologen William Richard Scott und seinen 1995 erschienenen Klassiker Institutions and Organizations. Das Konzept der Institution ist für mich als Medienwissenschaftler relativ neu, doch habe ich es zum ersten Mal in der Vorlesung Kritik der reinen Computation im vorherigen Semester berührt. Dabei ging es um den freien Markt, der auch als Institution betrachtet wird. Ich erwähne dies hier, weil Institutionen des Commonings ja dezidiert gegen den freien Markt gestaltet wurden. Der Ökonom, Wirtschaftshistoriker und Wirtschaftsnobelpreisträger Douglas North definierte 1990, ich zitiere, "Institutions are the rules of the game in a society, or more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence, they structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic. Institutional change shapes the way societies evolve through time and hence is the key to understanding historical change." End Zitat. Wenn Institutionen Spielregeln verkörpern, die die menschlichen Interaktionen und den Austausch bestimmen, die sich zumal auch historisch verändern, dann ist das eindeutig eine Frage, wie diese Regeln durch Computing verkörpert und gezeitigt werden. Und wie andersherum die Regeln der Medientechnologien die Regeln der Institution beeinflussen. Dabei geben die Regeln den Gestaltungsrahmen vor. Penzoldt betont hier Ähnliches, wenn er sich mit der Peer Production im Softwarebereich beschäftigt. Hier bekommen ihre Medien, er nennt sie Hardware und Software, sui generis eine institutionelle Dimension. Das heißt wohl, dass Medien aus sich heraus bereits Institutionen bilden und deren Regeln mit der medialen Prozessierung rekursiv verschränkt sind. Der kalifornische Anthropologe digitaler Kulturen Christopher Kelty nennt dies Recursive Public. Eine offene Gemeinschaft, die, ich zitiere, "by detailing their shared concern for protocols, implementations and the openness of the infrastructure in which they address each other and pay attention to each other are a recursive public. They address each other by addressing the very means, the internet, of address itself." End Zitat. Als konkretes Fallbeispiel zieht Penzoldt die freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia heran, die er auch in seiner 2016 erschienenen Dissertation Zusammenarbeiten im Netz, Praktiken und Institutionen internetbasierter Kooperation ausgiebig untersucht hat. Wikipedia stützt sich auf 5 Pfeiler und Richtlinien, worin erstens definiert wird, was Wikipedia inhaltlich nicht sein soll, dass die Inhalte zweitens neutral und ausgewogen beschrieben werden sollen, drittens, dass Wikipedia frei sei im Sinne des erwähnten Copyleft-Prinzips und viertens, dass fair bzw. höflich und auf ein gutes Benehmen geachtet werden soll. Die englische Variante gibt zum Schluss an, be bold, sei mutig, was bei der deutschen Version fehlt. Solche Richtlinien und Regeln bzw. die damit zusammenhängende Institutionalisierung sind notwendig, um Konflikte zwischen heterogenen Regierungsweisen, Ideologien etc. verhandelt und veränderbar zu machen. Dabei unterscheidet Penzoldt zwischen Institutionen der Produktion für Gleiche von Gleichen, die eher Produkt und solche, die eher prozessorientiert kooperieren. Medientheoretisch betrachtet entspricht dies der Unterscheidung zwischen Archiv-, Datenbank- und Speicherorientierten einerseits und übertragungsorientierten bzw. komputatorischen Medien andererseits. Laut Penzoldt dienen institutionelle Mediensysteme jedoch vor allem dazu, produktives Engagement zu erleichtern und nicht zu unterdrücken. Ihre Formierung ist als, ich zitiere, "incremental bottom-up process" durchzuführen und muss damit stets auch veränderbar bleiben. Während Wikipedia und weitere Projekte der Wissensproduktion für Gleiche von Gleichen, etwa das sogenannte Peer-to-Peer-Learning in Bezug auf ihre Kooperativitäten, sicherlich noch genauer zu untersuchen wären, möchte ich dies auf eine spätere Vorlesung vertagen und mich dem Bereich der gemeinschaftsorientierten Wi-Fi-Netzwerken widmen. Denn hier findet eine weitere rekursive Verschränkung statt. Die Wissensproduktion und das Commoning des Wikipedia-Netzwerks könnte auf einer tieferen Ebene auf Infrastrukturen, die selbst wiederum ständig neu durch Commoning-Prozesse hergestellt werden, beruhen. Im Kapitel Community Wireless Networks beschreibt die kalifornische Kommunikationswissenschaftlerin Gwen Schaffer diverse Gemeinschaftsprojekte, die alle alternative Netzwerke aufbauen und pflegen. In ländlichen Gebieten in Spanien, genauer in Katalonien etwa, entstand 2004 das Projekt und Netzwerk GuifiNet, um die dortigen Schwierigkeiten beim Breitband-Internetzugang in ländlichen Gebieten zu beheben, denn es gab dort keine traditionellen Betreiber, die Dienste anboten, weil es sich finanziell wohl nicht lohnte. Mittels Funkverbindungen, die mit handelsüblichen Wi-Fi-Routern aufgebaut wurden, richteten die Nachbarn ihr eigenes Netzwerk ein, um verschiedene Standorte wie Häuser, Büros, Bauernhöfe, öffentliche Gebäude usw. miteinander zu verbinden, um überall Konnektivität zu erhalten, wo sie es benötigen. Zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Bibliothek usw. DuresLandsNet ist ein dänisches Netzwerk und eines der größten weltweit. Die Halbinsel Djursland, östlich der Hauptinsel Jütland, ist zwar von einem Glasfaser-Backbone umschlossen, doch Ende der 1990er Jahre war Breitband in diesem Riesengebiet nicht möglich. Auch hier war für die etablierten Telekommunikationsanbieter eine Ausweitung der Abdeckung finanziell nicht vertretbar. Eine Gruppe von Computerenthusiasten baute nach und nach ein selbsttragendes Netzwerk auf. Um 2009 waren 8000 Haushalte beteiligt, die etwa nur ein Drittel der sonst im urbanen Dänemark üblichen Preise dafür bezahlten. Seit 2009 zersplitterte sich das Netzwerk in regionale Untergruppen. Auch in Deutschland gibt es ähnliche Initiativen. Die Gruppe Freifunk.net ist die größte davon. Bereits Ende der 1990er Jahre formierten sich in Berlin verschiedene Gruppierungen, die mit freien WLAN experimentierten. Netzwerke wie der Chaos Computer Club Berlin, das Bootlab oder die Seabase und weitere waren hier maßgeblich daran beteiligt. Am 10. September 2003 wurde der Förderverein Freie Netzwerke e.V. in der Seabase Berlin gegründet, der seitdem finanzieller und rechtlicher Hauptträger des Projekts Freifunk.net ist. Infolgedessen entstanden deutschlandweit zahlreiche Gemeinschaften und mehr als 17 Jahre später, im Oktober 2020, waren im deutschsprachigen Raum über 400 Freifunkgemeinschaften bekannt, die zusammen mehr als 50.000 Zugangspunkte betreiben. Besonders seit 2017 sind nach dem Telemediengesetz § 8 Abschnitt 3, ich zitiere, Diensteanbieter für fremde Informationen, die sie in ein Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, insofern sie erstens die Übermittlung nicht veranlasst, zweitens den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und drittens die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. Ende Zitat. In diesem Sinne ist die Betreiberin eines freien WLANs von der Haftung für Rechtsverstöße von Benutzerinnen befreit. Dies führte zu einer weiteren Popularisierung von Freifunk. Auf der technologischen Ebene sind solche Netzwerke Mesh-Netzwerke, das heißt distributiv dezentrale Netzwerke, in dem jeder Freifunk-Router einen Knoten bildet, die als Repeater, die die Daten von einem Knotenpunkt zum nächsten weitergeben, operieren. Datenpakete werden so über die Knoten geleitet, bis sie bei der Empfängerin ankommen. Dabei berechnet ein Algorithmus entsprechend der Verfügbarkeit der Knoten die optimale Route. Hier wurde lange Zeit das Optimized Link State Routing Protokoll benutzt, das 2004 von Andreas Tonnesen als Informatikmasterarbeit der University of Oslo entwickelt wurde, seitdem vor allem durch den Informatiker Thomas Lopatic und andere wiederum in Berlin von Programmierern an der Seabase weiterentwickelt wurde. Dies führte dann auch zu BATMAN für Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking, das sich seit ein paar Jahren als neues Protokoll durchsetzte. Freiwillige Freifunk-Nutzerinnen können ihren bezahlten Zugang zum Internet auch teilen, indem sie das Freifunk-Modem per Ethernet-Kabel an ihren Router des bezahlten Zugangs anschließen und so einen Teil ihrer Bandbreite dem Freifunk-Netzwerk zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden wetterfeste Außeninstallationen an Kirchentürmen oder Rathäusern eingesetzt, die die Verbindungen mit Richtantennen optimieren. Mesh-Networks können feste oder mobile WLAN-fähige Geräte mit einbeziehen. So lassen sich beispielsweise auch Laptops und Smartphones als Knotenpunkte, also als Router, in Freifunknetzen konfigurieren. Zentral dabei ist die sogenannte Freifunk-Firmware, die auf den jeweiligen Routern, Sendeanlagen etc. installiert werden muss und im Grunde genommen ein reduziertes, freies Linux-Betriebssystem ist. Konkret wird meist OpenVRT benutzt. Routers sind so verstanden wie Server, Computer ohne Bildschirme und Tastaturen. Zusammenfassend habe ich in dieser Vorlesung zuletzt einige konkrete Beispiele, die zeigen, dass Prinzipien des Commonings überzeugend funktionieren und operativ werden können, dargelegt, nachdem ich vorher Konzepte wie Mikropolitik, Institution, Regeln, Normen und Protokolle erwähnt habe. Als nächstes gilt es, ganz im Sinne der Hauptfragen von Computing und Commoning, zu fragen, inwiefern die Produktion für Gleiche von Gleichen für nicht-digitale Güter, wie sie etwa in solidarischen Landwirtschaften oder im Commoning im urbanen Raum, also in Wohngenossenschaften, betrieben wird, auch gesamtgesellschaftlich wirksam werden könnte, zu beschreiben, aber auch zu überlegen, wie die offene, dynamische Institutionalisierung von Commoning durch Computing gefördert, gestützt, aber auch modelliert wird oder werden könnte. Vielen Dank fürs Zuhören.